Willkommen beim Zeilenschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt.
Und Miri Dings.
Und nach dem dritten Anlauf habe ich das Intro zumindest fast stolperfrei hinbekommen. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Ich hätte auch sagen können, es ist ein Rätsel, was ich jetzt von euch will. Das war jetzt ein maximal uneleganter Einstieg ins Thema, aber hey, so ein Rätsel.
Aber du hast den Einstieg geschafft. Wir haben den Einstieg geschafft. Ach ja, Rätsel lieben wir doch alle.
Ja, total. Wir haben heute wieder eine Mini-Folge für euch mit einem der Masterplots. Und zwar geht es heute um das Rätsel, das man ja vor allen Dingen in Mystery-Romanen gerne vorfindet. Und es ist echt ein total spannendes Thema, finde ich, das erstaunlich schwer umzusetzen ist.
Ja, voll. Also was alles mit dazugehört, da dachte ich mir auch so, wow, okay. Ich wusste, dass es viel Aufwand ist, aber dass es so viel Aufwand ist. Aber was ich auch auf jeden Fall spannend fand, war, dass ich zumindest ganz, ganz viele Mystery-Elemente oder Rätsel-Elemente in ganz, ganz vielen Büchern irgendwie in dem Moment dann wiedererkannt habe. Also nicht nur jetzt in reinen Mystery-Romanen, sondern viel auch in Thrillern, in Detektivgeschichten, aber auch in einem klassischen Fantasy-Roman sind irgendwie total häufig so kleine Rätsel mit drin, die wir vielleicht am Anfang gar nicht bewusst als Rätsel wahrgenommen haben, bis wir es analysiert haben.
Das Lustige ist, bei Rätsel habe ich halt auch erstmal an so ganz klassische Rätsel gedacht. Also diese Dinge, die man als Kinder dann irgendwie vorgeworfen bekommt und dann muss man sie alleine lösen und man sagt, jetzt löse halt endlich das Rätsel auf und keiner verrät es einem, damit man selber drauf kommt. Und eins der ersten, die mir eingefallen sind, war tatsächlich aus Harry Potter im 4. Band der Feuerkelch. Da geht er ja durch dieses riesengroße Labyrinth und dann steht er ja tatsächlich irgendwann vor einer Sphinx, die ihm ein Rätsel aufgibt. Also tatsächlich dieses Rätsel als solches findet man schon in vielen Romanen wieder. Und ich dachte auch zuerst, dass es bei einem Rätsel im Roman darum geht, halt so diese kleinen Rätsel in einem Roman zu haben. Dass der Roman selber das Rätsel ist, ja klar, das ist irgendwie der nächste logische Schritt. Da habe ich im ersten Moment aber gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich habe tatsächlich witzigerweise auch an den 4. Harry Potter Band gedacht, kurz in dem Moment. Allerdings habe ich an das Ei gedacht.
Ah.
Dieses Ei aus dem See mit den Nixen, die stellen ja auch ein Rätsel. Ne? Mhm. Und da habe ich zuerst dran gedacht. Aber ja, ganz klassisch, wenn wir in den Bereich Roman gucken, wo ist der gesamte Roman oder die gesamte Erzählung, ein Rätsel ist, glaube ich, als das, was bei den meisten als erstes so aufploppt, Sherlock Holmes natürlich, Sir Arthur Conan Doyle mit seinem klassischen Rätsel und alles, was ich so darüber gefunden habe, fand ich auch sehr, sehr passend umgesetzt tatsächlich in Sherlock Holmes, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es ist, ich finde, gerade das Beispiel zeigt ganz schön, dass so ein Rätsel im Roman halt letztendlich fast ein Intelligenztest ist. Also es geht halt letztendlich darum, irgendwie das Rätsel, das im Roman versteckt ist, zu lösen. Also bei Sherlock Holmes zum Beispiel den Fall, wer ist der Mörder? Wer hat es getan? Und wir versuchen dabei als LeserInnen ja tatsächlich so ein bisschen schneller zu sein als die ErmittlerInnen in den Romanen.
Auf jeden Fall, ja.
Und da merkt man, glaube ich, schon, was für eine Schwierigkeit das beim Schreiben letztendlich auch ist, weil als AutorIn muss man halt genug Hinweise geben, dass die LeserInnen selber draufkommen können, was die Lösung des Rätsels denn nun eigentlich ist, ohne es ihnen dabei zu leicht zu machen. Und da fängt die ganze Krux dann halt an.
Ja, das fand ich auch so spannend. So dieses, das Wichtigste ist, dass du es nicht zu einfach machst. Und das kenne ich tatsächlich auch als Leserin total von Büchern. Ich bin richtig abgefuckt, wenn diese Hinweise so obvious sind und ich mir denke, das ist vollkommen klar, was jetzt passiert und Protagonistin oder Protagonist in dem Moment so voll das Brett vorm Kopf habe. Ich denke so, literally, das war so deutlich geschrieben, kannst du das bitte verstehen? Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen genervt. Und das ist aber auch was nicht zu unterschätzen ist, dass zum einen die Hinweise, die zu offensichtlich sind und uns das zu leicht machen, uns extrem frustrieren können als Leser oder Leserin. Und aber auch, was ich ganz, ganz spannend fand, war der Begriff rote Heringe. Die Hinweise, die einfach eingestreut werden, um genau diese offensichtlichen Hinweise sozusagen zu übertünchen, uns in eine falsche Richtung zu leiten ohne dass damit dann irgendwas passiert, wo man sich dann auch so denkt, so, ja, warum hast du das jetzt geschrieben? So, das bringt einfach gar nichts und nur damit ich jetzt an einem toten Ende rauskomme, danke für nichts.
Ja, das mit dem Red Herring ist, glaube ich, ein Stück weit so, wenn man sich es als Autorin zu leicht macht. Also klar kann man halt irgendwie die richtigen Hinweise so verstecken, indem man halt einfach ganz, ganz viel drumherum erzählt, was nicht relevant ist. Klar, damit macht man die Lösung weniger offensichtlich, aber es ist halt auch kein besonders befriedigendes Erlebnis für die LeserInnen, die dann am Ende da sitzen und sich denken, ja toll, da konnte ich ja überhaupt nicht drauf kommen, irgendwie, dass das irgendwie alles im Sande verläuft. Also in beide Richtungen.
Macht auch Geschichte unnötig lang auch.
Ja. Ne? Es blättert halt so ein bisschen auf. Und es ist halt auch die leichteste Art, Hinweise zu verstecken. Viel schöner ist es, wenn man die Hinweise tatsächlich so versteckt, dass sie da sind, dass sie sichtbar sind, aber so gut versteckt, dass man sie nicht im ersten Moment als Hinweise sieht.
Oder eine so große Mehrdeutigkeit in der Facette haben, dass wir einfach mit diesem einen Hinweis auf mehrere logische und schlüssige Antworten kommen können. Und das finde ich ja unglaublich faszinierend. Da habe ich ganz, ganz stark an die Thriller von Dan Brown gedacht mit dem Protagonisten Robert Langdon, der für mich, was das angeht, ein totales Genie ist, weil er es schafft, genau diese Hinweise so gut zu platzieren und sie immer schlüssig zu erklären, dass man sich denkt, klar, das ist voll logisch, das muss die Lösung sein und am Ende kommt dann was ganz anderes raus und die ist aber auch logisch und auf die hast du aber nicht kommen können, weil du dafür halt einfach irgendwie echt krass in der Geschichte hättest stecken müssen, also in der historischen Geschichte so. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Also wie schaffe ich es, einen Hinweis zu formulieren, der so mehrdeutig ist, dass er auf verschiedenen Ebenen eine korrekte Antwort ermöglicht.
Eine gute Mystery-Geschichte hat ja letztendlich mindestens zwei Ebenen. Also die Ebene, auf der es zu sein scheint, also so sieht es erstmal aus, dass wir uns auf der Ebene bewegen. Und am Ende finden wir aber raus, es gab die ganze Zeit eine zweite Ebene, die aber auch in sich komplett schlüssig ist. Und das war auch der Moment, wo ich mir so dachte, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine gute Mystery-Geschichte schreiben kann, ohne zu plotten. Vielleicht gibt es so Genies, die das alles im Kopf irgendwie zusammen wursteln können, aber ich habe zumindest keine Idee, wie man das hinkriegt, ohne vorher wirklich sehr, sehr lange am Plot zu sitzen und halt genau die Sachen auch zu platzieren. Also es ist ja auch eine Frage der Platzierung der Hinweise. Wenn ich so einen Hinweis habe, der halt irgendwie schreit, ich bin ein Hinweis, dann ist es halt auch so ein bisschen, naja.
Ja, das ist so dieses, der Hintergrund muss so gut sein, dass dieser Hinweis einfach mit dem Hintergrund verschwindet. Im Hintergrund der Geschichte, mit dem Hintergrund des Settings. Und da finde ich es auch ganz spannend, dass wir auf ein Rätsel auf zwei Ebenen haben. Im Prinzip immer im ersten Part geht es immer um diesen Hintergrund, um diese generelle Darstellung dessen, was ist, der Situation im Prinzip, was ist die Gegebenheit. Und dann haben wir im zweiten Schritt immer die spezifische Information, die letztendlich mit der richtigen Interpretation die Lösung dann ermöglicht. Und das fand ich total spannend, weil als ich drüber nachgedacht habe, ist mir das irgendwie klar geworden, aber ich hätte das vorher niemals in der Form irgendwie klar formulieren können. Also ganz, ganz wichtig, immer zwei Ebenen.
Ja, und letztendlich stimmt es ja mit diesem klassischen Dreiakter auch total gut überein. Man hat halt erstmal die Exposition, die Einführung, wo man so die generellen Informationen bekommt. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um einen Mordfall geht, wer ist gestorben? In welcher Welt bewegen wir uns eigentlich? Wer ist der Ermittler? Und das sind halt so diese groben Rahmendaten. Klar, du hast halt erstmal das Opfer. Und im zweiten Teil dann, im zweiten Akt, diese ganzen spezifischen Informationen, wo der Ermittler oder die Ermittlerin dann halt irgendwie mehr Informationen zusammensammelt, wo man natürlich viel mehr Details kriegt. Das heißt, ganz am Anfang kann man den Mord natürlich nicht auflösen, weil man weiß nur, dass es einen Mord gab. Dafür braucht man die Hinweise aus dem zweiten Teil. Es ist an sich ein total schlüssiger Aufbau, über den man nie nachdenkt.
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Und dann eben auch die Auflösung im dritten Akt, die es halt unbedingt braucht. Also irgendwie muss die Auflösung im dritten Akt halt zu diesen generellen Infos passen, aber auch zu den spezifischen Infos und nicht halt völlig aus der Luft gegriffen sein, so dass man irgendwie denkt, oh ja, da hätte ich halt einfach nicht drauf kommen können. Und diese Geschichten gibt es natürlich auch, aber die sind eben nicht besonders befriedigend.
Ja, es kommt ganz drauf an. Ich glaube, da muss man sich von Anfang an ganz, ganz klar bewusst werden, möchte ich eine Geschichte schreiben, wo der Leser oder die Leserin am Ende rausgehen und sagen, ja, da bin ich drauf gekommen oder mit der Erklärung macht das total Sinn, jetzt bin ich befriedigt, jetzt finde ich das gut oder möchte ich tatsächlich meine Leser auch einfach komplett verwirrt zurücklassen? Ist ja auch ein Stilmittel, ist ja auch eine Methode, die zum Beispiel Kafka ja auch ganz, ganz stark genutzt hat. Nicht, dass ich viel von Kafka gelesen habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, eine Berührung im Deutschunterricht hat mich ein bisschen gebrandmarkt. Es war vielleicht einfach zu früh für Kafka. Aber der genau das ja einfach extrem genutzt hat und gesagt, so, im Leben gibt es auch nicht immer eine schlüssige Erklärung. So, im echten Leben brauchst du die Frage, warum oder wieso eigentlich auch ganz selten stellen für solche Situationen, weil diese schlüssigen Erklärungen, die uns diese Romane dann mit der Lösung auftischen, haben wir im echten Leben nicht. Was sie aber wiederum umso attraktiver, finde ich, als Leserin oder Leser machen, weil es einfach auch mal schön ist, wenn alles einfach Sinn ergibt. Also sind wir doch mal
Ja.
ehrlich, wenn unser Leben selber komplett sinnlos irgendwie erscheint und man nicht weiß, warum die Dinge passieren, wie sie passieren, ist es doch umso schöner, mal eine Geschichte zu haben, wo man sagt, ah ja, das macht alles Sinn, jetzt ist es total logisch.
So eine Geschichte als geschlossener Raum. Wir hatten das Thema tatsächlich auch kurz in unserer Folge, in der es um das Ende geht, die ich in den Shownotes natürlich gerne auch nochmal verlinke, wo wir auch schon festgestellt haben, es gibt halt die einen LeserInnen und die anderen LeserInnen. Es mag nicht jeder ein offenes Ende. Also mit einem Happy End macht man sehr, sehr viele glücklich. Mit einem offenen Ende holt man nicht so wahnsinnig viele ab. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil für mich der Unterschied ist, wenn ich irgendwie nach einem Happy End sage ich, ach, das war jetzt schön und kann das nächste Buch lesen. Wenn ich so ein offenes Ende habe oder so ein unbefriedigendes Ende, sage ich mal, dann
Dann
sitze ich
arbeitet es noch
da
nach.
und dann arbeitet, genau, es arbeitet noch und ich kann halt nicht sofort zum nächsten Buch greifen. Und das sind die Bücher, die mich halt, wo ich auch nachhaltig drüber nachdenke, was ein ganz eigener Reiz ist, kann man machen. Mag halt nicht jeder, muss man sich bewusst sein beim Schreiben, dass diese geschlossenen Einheiten, diese geschlossenen Sinneinheiten sich halt schlicht und ergreifend besser verkaufen, weil sie mehr LeserInnen haben.
Ja, es ist halt die Frage zum einen, was ist meine Zielgruppe? Also wen möchte ich erreichen und was möchte ich machen? Möchte ich LeserInnen einfach nur unterhalten und ihnen eine gute Zeit schenken oder möchte ich wirklich sie mit einbinden? Möchte ich sie herausfordern damit, dass sie mitraten, dass sie versuchen, schneller zu sein als Protagonist oder Protagonistin? Und was ich persönlich aber tatsächlich finde, ist, dass diese Bücher mit offenem Ende oder also ein offenes Ende muss ja nicht mal kein Happy End sein, finde ich persönlich.
Ja,
Ne?
das
Also es
stimmt.
gibt ja auch beides
Ja.
oder eine Mischung daraus. Aber das sind die Bücher, über die man halt auch irgendwie einfach besser sich austauschen kann. Also es ist halt auch die Frage, möchte ich da eine Community vielleicht haben, die darüber diskutiert? Also überlegen wir mal, über wie viele Querverweise in den Harry Potter Bänden immer wieder diskutiert wird in verschiedenen Foren, auf verschiedenen Plattformen. Alles, was diese größeren Universen sind, wo wirklich diese extremen Verstrickungen sind, auch gerade diese Dan Brown Bücher, da ist eine Community dahinter, die lieben diese Flut an Möglichkeiten zu diskutieren, zu überlegen, was kann sein, wieder zu verwerfen und neu. Und natürlich gibt es da vielleicht dann keine richtige einzelne Antwort, aber es sind alles Möglichkeiten. Und damit finde ich, ermöglicht man dem Leser oder der Leserin auch die Möglichkeit, die Geschichte selber ein Stück weit zu leben, zu gestalten und auch nachhaltig eben beizubehalten. Was jetzt nicht heißen soll, dass abgeschlossene Bücher nicht cool sind. Ich liebe abgeschlossene Bücher auch. Oh Gott.
Ich glaube, das mit dem offenen Ende ist halt auch, es passiert, glaube ich, schnell aus einer Verlegenheit heraus, weil wenn einem kein gutes Ende für ein Rätsel einfällt, dann kann man sich es natürlich leicht machen und sagen, es ist jetzt ein offenes Ende. Das funktioniert meiner Meinung nach schon wieder nicht. Also wenn ich ein offenes Ende
Nee.
habe, dann muss ich damit auch einen bestimmten Effekt erzielen wollen und nicht einfach aus einer Verlegenheit heraus, dass ich jetzt nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht, das Ende offen lassen. Weil das ist dann frustrierend, ohne dass man nachhaltig drüber nachdenkt, sondern einfach nur noch
Natürlich.
das Buch in die Ecke wirft und sich sagt, was ein von dem oder der
Mist.
lese ich nichts mehr und dann hat man sich die LeserInnen verprellt. Das kann natürlich auch nicht
Ja.
Sinn und Zweck der Sache sein.
Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, was ich da auch noch im Hinblick darauf sehr, sehr spannend fand, war diese kurze Nachdenkpause. Richtig gut. Ist einfach wirklich diese Spannung zwischen dem, was tatsächlich passiert und das, was wir als Autorin den LeserInnen suggerieren können, was passieren könnte. Also dieses wirklich dieses Spiel, so auch gerade diese Frage, aus welcher Perspektive schreibe ich? Und deswegen, wie viel Informationen bekommen meine LeserInnen, um damit weiterzumachen?
Was ich beim Schreiben total schwierig finde, ist, man steckt ja als Autorin sehr, sehr tief in seiner Geschichte drin und weiß natürlich, wofür die Hinweise sind und wo die hinführen sollen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das schreibe, oh Gott, das ist alles so wahnsinnig offensichtlich, weil es für mich natürlich wahnsinnig offensichtlich ist, weil ich ja genau weiß, wo das hinführt. Da noch einzuschätzen, was jetzt tatsächlich zu offensichtlich ist und wo das einfach nur mein Eindruck ist, weil ich halt ja alles genau kenne. Und das ist so eine Stelle, wo TestleserInnen unglaublich wertvoll sind und auch notwendig, weil ich glaube, man verliert den Blick beim Schreiben komplett dafür, was jetzt hervorsticht, was gut versteckt ist.
Auf jeden Fall.
Was verstanden wird, wo man auch keine Chance hat, was zu verstehen.
Ja, das auf jeden Fall. Auch eben genau diese, nicht nur die Hinweise, die vielleicht zu viel oder zu wenig gegeben sind, sondern auch die zu offensichtlich oder zu wenig offensichtlich sind. So, ne? Wenn dann das Feedback von TestleserInnen zurückkommt, da konnte man gar nicht drauf kommen, weil das hast du einfach nicht erwähnt, wo du so denkst, stimmt, existiert in meinem Kopf, aber habe ich nie geschrieben.
Ja, ja.
Oder kennen wir. Aber genauso halt auch, also was ich auch total wichtig finde, ist dieses so, hey, das war definitiv zu offensichtlich. Da denkt man sich dann einfach nur, Protagonist oder Protagonistin ist irgendwie total blöd oder steht auf dem Schlauch. Und wenn das jetzt nicht wirklich das ist, was du vermitteln möchtest, dass die Person, um die es sich handelt, einfach nicht sehr, sehr offensichtlich die Dinge erkennt, dann muss das auch subtiler geschrieben werden sein, weil sonst entsteht direkt so ein Stempel für die Hauptperson, den wir gar nicht beabsichtigt haben. Das fand ich auch ganz, ganz wichtig, da nochmal drüber nachzudenken, was für einen Charakter habe ich denn? Wie lebt der? Wie ist der? Was bringt der mit? Unterhält er sich denn dementsprechend, wenn diese Welt so mit Hinweisen vollgeballert ist?
Also begriffsstutzige ErmittlerInnen gibt es natürlich, muss man aber wollen.
Aber dann muss das halt auch so einsetzen. Rausgestellt sein, permanent.
Ja, richtig. Womit wir wieder dabei wären, es ist keine Geschichte, die man einfach runterschreibt. Also man muss jede Geschichte überarbeiten, aber gerade bei dieser Form der Geschichten lohnt es sich halt, sich vorher nicht nur über den Plot an sich Gedanken zu machen, sondern eben gerade auch über diese Rätselebene und über die verschiedenen Ebenen, die so ein Rätsel halt auch einfach braucht, damit das ein alles auch wirklich in die Handlung schlüssig eingewoben wird, weil sonst wird es schwierig, damit alle zufriedenzustellen.
Ja, vor allem, weil diese Mystery-Geschichten ja auch meistens mehrere Rätsel in sich ineinander verwoben haben. Das heißt, das sollte gut durchdacht sein. Und da ist lieber eine Korrekturschleife mehr und lieber 2, 3 Testleserinnen mehr wahrscheinlich besser, um da wirklich ein Gesamtfeedback zu bekommen. Wichtig. Weiß nicht, ob der Satz jetzt tatsächlich grammatisch richtig war. Aber ich glaube, es war klar, was ich sagen wollte.
Richtig genug. So, damit wisst ihr jetzt alles, was ihr über Rätsel wissen müsst und könnt sofort eins schreiben. Wir haben euch jetzt zu Experten gemacht. Nein, da gehört natürlich wahnsinnig viel Übung dazu. Und da gibt es auch wahnsinnig viel mehr Informationen zu. Aber es gab zumindest hoffentlich einen kurzen Überblick über das Thema Rätsel im Roman. Und ihr seid vielleicht ein klitzekleines bisschen schlauer als vorher. Das würde uns freuen.
Auf jeden Fall, ja. Und lasst uns eure Rätsel wissen.
Ja, teilt Rätsel mit uns. Wir versuchen sie gerne zu lösen. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, dann ran an die Rätsel und wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's gut.
Genau, bis dann. Tschüss.